Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu dem heutigen Shalom-Treffen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, trotz des Wetters und trotz des Anlasses, das da draußen stattfindet. Das heutige Thema lautet Ernst der Nachfolge Jesu. Wer zum lebendigen Glauben an Jesus Christus findet, erlebt zunächst einmal die Vergebung seiner Sünden und erhält ewiges Leben. Das ist etwas Wunderbares, ja das Schönste und das Wichtigste, das ein Mensch überhaupt erfahren kann. Mit dem Gläubigwerden beginnt gleichzeitig auch die Nachfolge Jesu, die ein Leben lang andauert. In der Nachfolge Jesu gibt es immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die, dass wir erfahren dürfen, wie Gott unsere Gebete erhört, wie er in unsere Nöten eingreift und noch vieles mehr. Aber die Nachfolge Jesu hat auch eine andere Seite, nämlich die, dass die Nachfolge Jesu hier auf Erden immer auch etwas kostet. Das heißt, als Nachfolger Christi verzichten wir auf das ein oder andere. Es kann sogar bedeuten, dass wir für unseren Glauben an Jesus Spott, Hohn oder gar Verfolgung hinnehmen müssen. In Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Dieser Vers macht deutlich, dass das mit der Nachfolge Jesu eine ernste Angelegenheit ist. Daher haben wir uns entschieden, ein Shalom-Treffen zu diesem Thema zu organisieren. Und ich bin sehr froh, dass wir Pastor Olaf Latzel als Referenten dafür gewinnen konnten. Herzlich willkommen hier in unserer Mitte. Bruder Latzel ist Pastor der St. Martini-Gemeinde in Bremen. Er ist verheiratet und hat eine Tochter im Teenageralter. In der Öffentlichkeit bekannt geworden ist er vor allem durch eine Predigt, die er anfangs 2015 gehalten hat, in der er Jesus Christus als den einzigen Erlöser hervorhob und sich gegen Synkretismus aussprach. Diese Predigt hat hohe Wellen geschlagen und ihm einiges an Widerstand und Kritik eingebracht. Bruder Latzel kann also bestens aus eigener Erfahrung sprechen, wenn es um den Ernst der Nachfolge Jesu geht. Er wird im Vortrag noch weiter darauf eingehen. Wir wollen diesen Anlass unter den Segen Gottes stellen und daher bitte ich Sie, nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott und himmlischer Vater, du bist allwissend, du bist allgegenwärtig und du machst keine Fehler. Du bist gerecht und heilig, aber auch gnädig und barmherzig und gütig. Und wir dürfen uns hier versammeln im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Herr Jesus Christus, du Siegesheld von Golgatha, wir danken dir dafür, dass wir diesen Anlass hier feiern dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir auch heute etwas lernen dürfen. Und deshalb bitten wir dich, dass du zu uns sprichst. Öffne du unsere Herzen und Sinne für dein Reden. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen unsere Blicke emporheben zu dir, denn du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wir bitten dich, dass du heute durch deinen Boten, Bruder Latzel, zu uns alle sprichst, damit wir alle geistig ernährt werden. Und wenn jemand da ist, der noch nicht gläubig ist, so bitten wir, Herr, dass diese Personen den Weg zu dir finden, dass sie gerettet werden und dass sie in die Nachfolge Jesu eintreten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dir alles hinlegen dürfen. Dir gebührt alle Ehre. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Amen.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo in die Schweiz. Ich freue mich, hier bei euch und Ihnen zu sein. Bevor wir ins Thema einsteigen, zwei Dinge zu meinem Predigtstil. Also zur Person ist ja was gesagt worden. Das eine ist, bei mir geht es immer um Jesus. Also manchmal kommen Leute nach so einer Veranstaltung und sagen, wissen Sie was, also immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Also da müssen Sie sich drauf einstellen, das ist das eine. Da wird auch nichts dran geändert. Das andere ist, jetzt kommen wir zum Wesentlichen halt, ich rede immer zu schnell. Also das kann schon mal ganz, ganz fix werden. Und jetzt befinde ich mich ja im befreundeten und benachbarten Ausland. Und mir ist eben noch dreimal erklärt worden, dass die Schweizer kein Deutsch sprechen, sondern eine andere Sprache. Das nehme ich jetzt mal so hin. Wenn ich euch zu schnell bin, Hand hoch. Dann geht es 3 Minuten ein bisschen langsamer. Und dann müsst ihr wieder die Hand hochheben. Also das nur. Und nicht nachher kommen, das habe ich auch schon erlebt. Ah, oh, Pastor Latzel, super Predigt. Ich habe aber nur die Hälfte verstanden, weil sie viel zu schnell waren. Also das liegt jetzt an euch und ihnen, dann zu reagieren. Also da die Freiheit, Zeichen zu geben und zu gucken. Ja, ihr habt wunderbare Themen ausgesucht, heute und morgen halt. Und heute Morgen soll es gehen um den Ernst der Nachfolge. Und ich werde jetzt etwa so, damit Sie sich einfach einstellen können, drauf gucken halt, so etwa 60 Minuten sprechen halt. Diese Predigt, dieser Vortrag hat zwei Teile. Ich werde im ersten Teil sprechen über das Wachsen in der Nachfolge Jesu und als zweitens über das Bleiben in der Nachfolge Jesu. Ich möchte jetzt beginnen mit dem ersten Teil und habe euch und Ihnen ein Wort dazu mitgebracht aus dem Epheserbrief eben zum Wachsen. Da wird genau das gesagt, dass das unsere Aufgabe ist, dass wir wachsen sollen in der Nachfolge Jesu. Da heißt es in Epheser 4, Vers 15, lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Amen. Und bevor ich jetzt wirklich anfange, möchte ich gerne noch mit uns beten. Lieber Herr Heiland, ich möchte Dank sagen für dieses Haus, wo schon so viele Jahrzehnte dein Name wohnt, wo sich Brüder und Schwestern immer wieder getroffen haben, dein Evangelium zu hören, es weiter zu sagen, dieser Stadt Heiden. Danke, dass wir heute Morgen Gelegenheit haben, uns unter deinem Wort zu treffen. Danke, dass wir Gelegenheit haben, darauf zu hören, worum es in der Nachfolge geht. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der gekommen ist, dass du ihn ansprichst in seiner Situation, gerade da, wo er steht, in seiner Nachfolge, und dass du ihm Begegnung mit dir schenkst in dieser Predigt. Und dieses Wunder, das wird nur dann geschehen, wenn du deinen Geist dieser Predigt schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Herr, segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Nachfolge ist etwas Lebendiges. Das ist nichts Statisches, sondern das ist etwas, was man trainieren, pflegen, umsorgen soll. Darum geht es in diesem Vers. Und es ist das Wichtigste, was wir haben. Wichtiger als der Beruf, wichtiger als die Ehefrau, wichtiger als die eigene Gesundheit. Nachfolge Jesu ist das Allerwichtigste. Und Gott sagt uns, Jesus sagt uns, durch den Mund des Apostel Paulus, dass wir in dieser Nachfolge wachsen wollen. Und ich möchte über drei Punkte im ersten Teil sprechen zu diesem Thema Wachstum. Ich möchte erstens sprechen vom Beginn des Wachstums des Glaubens, zweitens vom Prozess des Wachstums und drittens vom Ziel des Wachstums. Der erste Punkt, der Beginn des Wachstums. Es ist eine unausgesprochene Voraussetzung, dass wenn etwas wachsen soll, dass es zunächst einmal geboren werden muss. Das ist in der Natur, bei allem Lebendigen, das wachsen kann so, es muss geboren werden. Also ich bin 1967 geboren, seit 50 Jahren ist bei mir Wachstum, jetzt geht alles ein bisschen weiter zurück, die Haare fallen aus und so, wisst ihr alles, die älter sind halt. Aber damit ich erstmal wachsen konnte, musste ich geboren werden. Im Jahr 1965 war kein Wachstum möglich, weil da gab es mich noch nicht. Ich musste erst geboren werden. Und das ist in allen biologischen Prozessen so, auch übertragen in der Natur, bei den Pflanzen, bei den Tieren. Erst muss etwas geboren werden, aus dem Korn hervorbrechen halt, bevor es letztlich etwas werden kann. Wenn nichts da ist, kann es nicht wachsen. Und ganz so wie das für den leiblichen Menschen ist, dass er wachsen kann, erst dann, wenn er geboren ist, genauso ist es für den geistlichen Menschen. Damit ich wachsen kann, muss ich erstmal geboren werden. Und da legt die Bibel ganz, ganz, ganz viel Wert drauf, dass das wichtig ist, dass Menschen, auch wenn sie schon 20, 30, 40 Jahre alt sind und vielleicht körperlich schon ausgewachsen sind, dass sie eine geistliche Geburt erleben. Es gibt zwei Geburten. Es gibt die biologische Geburt für den Menschen, das ist unser Geburtstag, und es gibt die geistliche Geburt. Und das ist ganz wichtig, dass damit wir anfangen können, zu Christus hinzuwachsen, müssen wir erstmal geistlich wiedergeboren sein. Und das ist ganz wichtig, das unterscheidet den Christen vom Nichtchristen. Du bist nicht dadurch Christ, dass du irgendwie Mitglied in der Kirchengemeinde oder in der Landeskirche oder irgendeiner Gemeinschaft bist, treu deinen Zehnten gibst halt, auch sonntags in den Gottesdienst gehst, sondern du wirst dadurch zum Christ, dass du die geistliche Wiedergeburt hast. Heißt, Gott nimmt mit seinem Geist Wohnstätte in dir und du erkennst dadurch, Jesus Christus ist der Herr. Könnt ihr nachlesen, alles, was ich sage, immer nachprüfen, nicht nur bei mir, bei jedem Pastor an der Bibel, Johannes 3. Da kommt mal jemand zu ihm, der ist nicht wiedergeboren, da ist Nikodemus. Und dann sagt Jesus ihm ganz klar, um ins Reich Gottes zu kommen, um hier mitzumachen, musst du erstmal wiedergeboren sein, musst du den Heiligen Geist bekommen. Niemand kann ins Reich Gottes gehen, wenn er nicht wiedergeboren ist. Da, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, ich bin also in Deutschland in einer ganz frommen Ecke aufgewachsen, im Siegerland, das heißt wirklich so, das ist das Gebiet, wo der Pietismus und der reformierte Glaube so am stärksten ist. Und die alten Brüder dort, die hatten immer ein Wort, das hieß so, wer nur einmal geboren ist, der muss zweimal sterben. Wer aber zweimal geboren ist, der muss nur einmal sterben. Heißt, wenn du nur die biologische Geburt hast und nicht die geistliche Wiedergeburt, da stirbst du nicht nur den biologischen Tod am Ende des Lebens hier, also wenn das Herzchen aufhört zu schlagen, sondern dann wirst du auch den ewigen Tod sterben, dass du in die Hölle fahren musst. Wenn du aber die geistliche Wiedergeburt erlebst, das heißt, die biologische Geburt hast und die geistliche Wiedergeburt, dann musst du nur einmal sterben. Dann stirbst du hier und sofort, unmittelbar, postmortal geht es weiter, in der Ewigkeit, im himmlischen Jerusalem, kommen wir gleich im dritten Punkt zu, wo wir dann in Ewigkeit leben werden. Diejenigen von euch, die wiedergeboren sind, die sagen jetzt, ja, wissen wir doch alles. Diejenigen, die heute vielleicht hier sind, und das muss man immer wieder schauen, und nicht wiedergeboren sind, die werden jetzt denken, wovon redet denn der? Die werden gar nicht verstehen, was Sache ist. Dann weißt du, dass du nicht wiedergeboren bist. Dann hast du nicht den Geist Gottes. Da kannst du auch schon 50 Jahre in die Gemeinde laufen, spielt keine Rolle. Ich bin in der St. Martini-Gemeinde, das ist eine ganz wichtige Gemeinde, in Anführungszeichen halt, nicht? Wir bilden uns immer ganz viel ein, wir sind Speerspitze des deutschen reformierten Protestantismus und all sowas. Es sind auch viele große, große Pastoren da gewesen, also nicht der jetzige, sondern die davor waren. Und der Vorvorgänger von mir war wirklich ein großer Mann des Glaubens, Professor Dr. Georg Huntemann. Der hat ja auch die SDA gegründet mit halt, und das war eine Granate im Glauben. Ganz starker Mann, das war einer der richtigen Fighter für den Glauben. Dieser Huntemann hatte mit 24 Jahren schon zwei Doktortitel. Der hatte Theologie studiert und Philosophie in beiden Fächern auch direkt promoviert. Der war so schlau, als er nach Bremen zurückkam als Pfarrer, mussten die dem normalerweise noch die zweite Prüfung abnehmen. Da haben die gesagt, den können wir gar nicht prüfen, der macht uns nass. Den winken wir so durch. So war das. Aber der war nicht gläubig. Der wurde dann Pfarrer in der Gemeinde, in der Ramberti-Gemeinde, und da hat er gepredigt, Konfirmandenunterricht gehalten, all das ganze Programm abgezogen, aber war nicht gläubig. Und ich wiederhole ihn, der hat nur Mist gemacht, nur Dreck, seine eigenen Worte, der war ein bisschen grober, obwohl es ein brillanter Intellektueller war. Dann war es so, dass Ende der 60er Jahre Billy Graham nach Deutschland kommt, große Veranstaltung in Hamburg, und ihr müsst wissen, die Bremer und die Hamburger, die haben keine Hassliebe, die hassen sich komplett. Die sind beide so ähnlich, die können nicht miteinander, diese beiden Hansestädte. Nicht nur im Fußball, die lehnen alles ab. So, jetzt war in Hamburg große Erweckung. Hunderte kamen zum Glauben. Da waren Evangelisationen nicht wie heute, so mal drei Tage, die lief da wirklich drei Wochen. Und da kamen bei Billy Graham richtig Leute und viele aus Bremen fuhren dahin. Und die Landeskirche, das sind alles ganz liberale Leute damals schon gewesen, haben gesagt, oh, da müssen wir was machen, da müssen wir mal einen dicken Artikel in der Zeitung schreiben. Wen schicken wir denn dahin? Dann haben wir gesagt, wir schicken unseren besten Mann, den Huntemann. Dieser Liberale, der wird den mal richtig abrotzen in der, so genauso in der Zeitung, damit die alle sehen, dass das alles nur Mist ist. Der geht hin, will da auch richtig gegenhalten, hört sich das an, was der Billy Graham sagt und bekehrt sich an diesem Abend. Findet zu Jesus Christus. Der wusste besser in der Bibel Bescheid als wir alle zusammen. Aber nur theoretisch. Den Geist Gottes hatte der nicht. Den hat er erst in diesem Abend gekriegt. Und dann hat er einen Artikel geschrieben. Dann wurde alles anders. Dann hat er seinen ganzen Dienst von ganz dunkel auf hell runtergesteckt. Also ich sage das deshalb so deutlich auch immer wieder. Gerade dieses Beispiel. Es kann sein, dass heute Abend oder heute Morgen Leute hier sind, die schon Ewigkeiten in die Gemeinde gehen, aber noch keine geistliche Wiedergeburt haben. Bitte, das ist keine Schande. Eine Schande ist nur, wenn ihr nicht durchbrecht zum Glauben, wenn ihr nicht zum Heiland Jesus Christus kommt. Und dann fragen mich Leute immer wieder, ja, Pastor Latze, wie kann man das denn erkennen, ob man wiedergeboren ist oder nicht? Das kann ich euch ganz klar sagen. Da gibt es drei Erkennungsmerkmale. Erstens, ich nenne Jesus Christus meinen Herrn, und zwar nicht nur mit den Lippen, sondern mit dem Herzen. Steht so in der Bibel, 1. Korinther 12, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Ich mache das meinen Konfirmanden immer deutlich, und wenn mein Konfirmanden was erklärt, verstehen es meistens die Erwachsenen auch richtig. Denen sage ich dann so, pass mal auf. Mit der Liebe ist das so eine Geschichte. Du kannst 1000 Lieder über die Liebe gehört haben, 200 Gedichte gelesen haben, aber du hast keine Ahnung von der Liebe. Und auf einmal geht im neuen Schuljahr die Klassentür auf und da kommt die neue Mitschülerin rein und siehst du die Barf. Und da bist du sofort verliebt, dann weißt du das erste Mal, was Sache ist. So ist das mit der Liebe. Und dann kannst du sagen, ich bin in dieses Mädchen verliebt. Das kannst du mit den Lippen immer sagen, aber du weißt um die Wahrheit deines Herzens. Und genauso wie es mit der Liebe ist, ist es mit dem Glauben, ist es mit der geistlichen Wiedergeburt. Kannst du wirklich im Herzen sagen, Jesus ist mein Herr, ja oder nein? Da gibt es nichts dazwischen. Ja oder nein? Sagst du nein, bist du nicht wiedergeboren. Das ist das erste und wichtigste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen ist, leidest du mit ihm? Im Siegerland hatten wir einen alten Pfarrer, Dr. Müller. Das war so sein Credo. Der sagte immer, wenn ihr es nicht wisst, musst du dich nur fragen, leidest du mit ihm? Also, bist an deiner Arbeitsstelle, da erzählt dein Arbeitskollege einen schmutzigen Witz über Jesus, wie er am Kreuz von Golgatha stirbt, und du lachst fröhlich mit. Dann weißt du, dann hast du nicht den Geist Gottes. Aber wenn der den Witz erzählt und du kriegst so eine Halsschlagader und sagst, das ärgert mich genauso, als wenn der meine Mutter beschimpft hätte, dann weißt du, das ist der Geist Gottes in dir. Der Weltmensch lacht damit. Der lacht über genauso einen Witz wie über einen Karneval oder über was weiß ich, irgendwelche Dinge. Aber wenn Jesus als Wiedergeborener lächerlich gemacht wird, dann packt es dich. Also leidest du mit ihm? Wo man mit ihm leidet, da hat man ihn, hat er immer gesagt. Wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Und das dritte ist, das hast du eben gut angesprochen, du erkennst deine Sünde. Wenn der Heilige Geist in dir ist und wiedergeboren ist, dann ist das das Erste, was er mitmacht, dass er dich in die Sündenerkenntnis führt. Der Weltmensch, der rechtfertigt sich ja immer. Das ist in Ordnung, das muss ich so tun. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich nicht. Aber ist der Geist Gottes in dir, ist das immer etwas, dass du sagst, Herr, ich bin Sünder, vergib mir. Ich möchte das auch immer noch sagen, auch das ist immer so ein Problem der Seelsorge, kommen Leute zu mir und sagen, Pastor Latzel, ich habe kein Wiedergeburtserlebnis. Sie haben da erzählt von diesem Professor Hundemann, ich habe auch ein eigenes Wiedergeburtserlebnis, ich kann Zeit und Stunde sagen, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe, wo der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist. Aber es gibt auch dieses, dass Menschen nicht das haben, das ist kein Problem. Das ist wie bei der Liebe, erkläre ich auch wieder meinen Konfirmanden. Also bei Liebe ist ja auch so, es gibt eben dieses Punktuelle, wie gerade eben, Tür geht auf, neue Klassenkameradin kommt rein und du sagst, okay, das muss die Mutter meiner Kinder werden. Du bist sofort verliebt, Liebe auf den ersten Blick. So. Aber es gibt auch das andere, du kennst einen schon 15 Jahre so und dann stellt man auf einmal fest, ach, weißt du was, das ist ja doch jemand ganz Besonderes. Man weiß gar nicht, wann es passiert ist, aber auf einmal, wupp, das Gefühl ist da, man weiß, ich bin verliebt. Und genauso ist es eben auch im Glauben. Es gibt das Punktuelle, wo der Geist Gottes mich erwischt in einer Minute, wo ich sofort weiß, hier jetzt ist es passiert. Aber es gibt eben auch das über einen längeren Prozess. Du bist immer schon in die Gemeinde gegangen und irgendwann stellst du fest mit 18, ja, ich bin wiedergeboren, gar keine Frage, habe alles mitgemacht, ich weiß gar nicht, wann es passiert ist. Entscheidend ist nicht, wann es war. Entscheidend ist, dass du das sagen kannst, Jesus ist der Herr meines Lebens. Und das ist wichtig, dass dieser Beginn des Wachstums das da ist. Also das ist ganz wichtig für mich auch nochmal, bevor ich jetzt gleich über den nächsten Punkt spreche, dass das erstmal klar ist. Vor allen Dingen, wenn Leute heute Morgen hier sein sollten und die noch nicht wiedergeboren sind, die sagen, nein, Jesus ist noch nicht der Herr meines Lebens. Dann möchte ich euch Mut machen. Ihr könnt nach dieser Veranstaltung zu mir kommen, könnt gerne zu einem Pastor kommen, dann macht die Sache klar, ihr müsst aber auch nicht zu den Pastoren kommen. Du kannst das auch alleine für dich zu Hause am Bett machen, dass du dein Leben Jesus übergibst. Aber so wie bei der Geburt das ist, das können die Frauen sagen, also wenn man eine Geburt, ein Kind auf die Welt kriegt, das kann man alleine schaffen. Aber manchmal ist gut, eine Hebamme oder ein Arzt ist dabei. Und genauso ist es bei der geistlichen Wiedergeburt, da ist mal gut, wenn da ein gestandener Bruder, eine gestandene Schwester mit dabei ist. Deshalb wichtig, seid ihr Wiedergeborenen? Ja, nein, also das ist wichtig, um überhaupt wachsen zu können zu Jesus Christus hin, muss man wiedergeboren sein. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Ein zweiter Punkt. Der Prozess des Wachstums. Das geistliche Wachstum beschränkt sich nicht darauf, dass jemand wiedergeboren wird und dann ist alles in Ordnung und dann wird auch alles weitergehen. Auch das ist eine schlimme Irrlehre, auch das sage ich ganz deutlich. Wiedergeburt heißt nicht schon ewige Rettung, sondern du musst an Jesus bleiben. Es gibt das Abfallen, das ist ein ganz eigenes Thema, da könnte man selber drüber sprechen. Wichtiges Thema, das ist so eine Irrlehre, die sich auch so jetzt durch diese Wohlfühlevangelisten immer wieder einspülen, so nach dem Motto, einmal dabei, immer gerettet. Die Leute kennen die Bibel nicht, wie gesagt, man kann auch abfallen. Nein, wir müssen zusehen, dass wir wachsen im Glauben. Also wenn du wiedergeboren bist, dann ist das die Geburt und dann musst du wachsen. Auch dass er nicht denkt, oh, der Latzel kommt hier so mit seiner Erweckungstheologie um die Ecke, der kommt halt aus dem Siegerland, aber so steht das nicht in der Bibel. Genauso steht es in der Bibel. Also da ist es zum Beispiel so, der Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und mit den Korinthern ist er richtig im Clinch. die wachsen nicht im Glauben. Da sind viele durchgebrochen, die haben die Wiedergeburt erlebt, aber kommen nicht weiter. Da schreibt Paulus ihnen in 1. Korinther 3, Milch habe ich euch gegeben, nicht feste Speise. Und ihr könnt immer noch nicht feste Speise zu nehmen, weil ihr fleischlich seid. Das wirft er ihnen vor. Der sagt, ihr seid immer nicht weitergekommen im Glauben. Ihr seid noch Babys, ihr müsst immer noch Milch haben, ihr müsstet schon viel weiter sein. Aber ihr bleibt hängen und kleben an dem Fleischlichen. Und das ist wichtig, dass wir wachsen im Glauben. Ich gehe jetzt mal wieder zurück, weil die Bibel spricht eben ganz bewusst auch von diesen Dingen, die wir dann am Menschen verstehen können. Das ist ja beim Menschen auch so. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, so nach 3 Tagen, dann kommen Oma, Opa, die Tanten alle und dann besuchen sie das Kind zu Hause. Ach, wie süß, die Kleine, da liegt da so ein 3 Tage altes Säugling, alle super, alle prima. Wenn nach 3 Jahren das Kind immer noch am selben Stand wäre, immer noch 50 Zentimeter groß, 3,5 Kilo, da wüssten alle, wir haben ein Riesenproblem. Und genauso ist es im Wachsen, im Glauben. Natürlich freuen wir uns, wenn jemand zum Glauben kommt, aber der muss die nächsten Schritte machen. Beim Menschlichen ist es so, da gibt es Gott sei Dank Ärzte. Ich komme jetzt aus Deutschland und ihr wisst, wir sind die Weltmeister in Gesetzen. Wir reglementieren alles. Die Schweizer so ein bisschen, aber wir alles. Also wenn du in Deutschland ein Kind kriegst, ist es so, dann musst du vom Staat verpflichtet insgesamt 10 Untersuchungen machen. Das heißt, du musst an 10 Stellen dein Kind vorführen. Du kriegst, wenn du im Krankenhaus bist, kriegt das Kind einen Pass. Und da wird das dann eingetragen in diesen Pass. Das ist dann die U1, die wird nach 4 Stunden gemacht. Da gucken die Ärzte mit Atmung, mit allem, geht das hier. Die U2 ist nach 10 Tagen, die U3 nach 6 Wochen, die U4, also U heißt Untersuchung, die U5 nach 8 Monaten, die U6 nach 12 Monaten, die U7 nach 2 Jahren, die U8 nach 4 Jahren, die U9 nach 6 Jahren und die U10 nach 8 Jahren. Das heißt, bis zum 8. Lebensjahr hat jedes Kind in Deutschland 10 Untersuchungen durchlaufen. Die müssen sein, weil die feststellen wollen, ist das Wachstum in Ordnung? Entwickelt sich das Kind normal? Wenn nicht, müssen wir einschreiten, müssen wir etwas machen. Das ist eine gute und segensreiche Sache, dass es sowas gibt. Leider gibt es so etwas Standardisiertes im Geistlichen nicht. Aber das wäre gut, dass man immer wieder guckt. Und die Aufgabe des Pastors ist, auch wenn der Gemeinde das nicht gefällt, immer mal wieder zu gucken, wie sieht es denn aus? Sind die weitergekommen, die Brüder und Schwestern, im Glauben? Sind die gewachsen hin zu Jesus? Oder haben die stagniert? Das muss ich als Pastor natürlich als allererstes auch bei mir machen, dass ich mich frage. Aber das ist die Aufgabe des Hirten, das immer wieder der Gemeinde auch vorzuhalten, dass man fragt, seid ihr gewachsen im Glauben? Prüft euch da selber. Und das möchte ich heute Morgen tun. Ich möchte euch fragen, wie sieht das bei euch aus? Ich sage, ich vermute mal, die meisten von euch sind gestandene, wiedergeborene Christen. Und ich möchte euch fragen, wie ist das bei euch mit eurem Wachstum im Glauben im letzten Jahr gewesen? Ist da Wachstum gewesen? Was würdet ihr selber sagen halt? Und ich möchte euch 3 Kriterien an die Hand geben. 3 Kriterien, an denen ihr euch bitte prüfen möget. Nicht vor mir, nicht vor euren Ältesten in der Gemeinde, nicht vor eurem Pastor, ganz selber vor dem lebendigen Gott. Wenn der dir heute Morgen sagt, du sollst wachsen zu ihm hin, dann prüf dich an diesen 3 Dingen. Und es gibt, ich nenne das immer die 3 Ls, an denen du prüfen kannst, ob du noch wachst. Du wächst die Lehre, die Liebe, das Loslassen. Das sind die 3 Bereiche, wo wir vor allen Dingen wachsen sollen. Das erste ist die Lehre. Bist du gewachsen in der letzten Zeit in der Lehre? Das heißt, hast du dich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt? In meiner Gemeinde, den prügel ich das denen rein. Ist es wirklich so? Das Wort Gottes wird reingedonnert. Meine Aufgabe. Die sind Menschen, die mir anvertraut sind und so wie eine Mutter ihr Kind füttert, muss ich die mit Wort Gottes füttern. Nicht nur, dass die sonntags im Gottesdienst bzw. mittwochs in der Bibelstunde, die müssen auch die Woche über. Bei uns gibt es Hausaufgaben. Jeden Gottesdienst, zack, Hausaufgaben, welche Bibeltexte zu lesen sind. Ich verdonnere die. Jede 3. Predigt bei mir sage ich, und ihr wisst, vergesst es nicht, Mindestmaß an Ernährung ist 1 Kapitel Altes Testament, 1 Kapitel Neues Testament. Drunter geht's nicht. So nach dem Motto Losungschristentum, morgens Losung und Lehrtext, alles klar, kurz gebetet, das war's für einen Tag. Das ist genauso, als wenn ihr einen Tag startet und sagt, okay, ich esse da morgens so 1/2 Schnitte Brot und ganzen weiteren Tag nehme ich nichts zu mir. Dann habt ihr zu wenig Kalorien. Und genauso ist es für den geistlichen Mensch. Um zu wachsen in der Lehre, um Erkenntnis zu haben vom Glauben, müsst ihr in der Bibel lesen. Jetzt machen wir in unserer Gemeinde nochmal die Bibel in einem Jahr komplett durch. Ich gebe immer wieder Angebote und jag die richtig. Manchmal drucke ich extra Hefte, wo die lesen müssen halt und dran. Und dann wird auch gedrückt. Das ist wirklich eine Sache. Meine Aufgabe ist es nur, sie dahin zu führen. Wie so ein Hirte, die Schafe auf die Weide führt. So, fressen müssen natürlich selber. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Ich kann euch nur das zeigen. Geht dahin. Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo wir frei und unverboten, nicht nur in Deutschland, auch hier in der Schweiz, das Wort Gottes haben dürfen. Das ist ein Privileg. Das ist ein unglaubliches Privileg. Aber manchmal ist das so, man weiß, wenn man die Privilegien hat, das manchmal nicht mehr zu schätzen. Ich war letztes Jahr auf einer Konferenz in Kanada. Da habe ich einen kambodschanischen Bruder kennengelernt. Die haben immer noch Probleme mit dem christlichen Glauben in Kambodscha. Der erzählte aber, wie es unter Phnom Penh gewesen ist und dieser furchtbaren Diktatur. Und er sagte, da haben die sich heimlich getroffen. Da stand im einen Ausgang des Dorfes ein Wächter, auf dem anderen Ausgang. Wenn dann irgendwelche Leute kamen, haben die Zeichen gegeben. Und die hatten in ihrer ganzen Gemeinde nur eine Bibel. 200 Leute eine Bibel. Das heißt, du bist an zwei Tagen im Jahr drangekommen, wo du vielleicht in deiner Familie die Bibel hattest. Und es war auch so gefährlich, weil auf dem Besitz der Bibel sofort Todesstrafe. Aber für die Leute gab es nichts Wichtigeres, als die Bibel zu haben. Und dann hat er berichtet, das klingt abstrakt, aber wer weiß, wie wichtig das Wort Gottes ist halt, der weiß, was da passiert. Dann haben die in der Gemeinde Konflikte gehabt, weil manch ein Bruder zu lange die Bibel gehalten hat. Und da ging es nicht um Tage, sondern um Stunden. Dann hatte er nicht rechtzeitig zu dem Zeitpunkt die Bibel. Der hatte die Bibel zu lange, der hat sie mir nicht gegeben. Da haben die sich, weil die nichts hatten, so ums Wort Gottes gestritten und gekloppt, weil die wussten, das war das ganz Große, wenn wir die Bibel für 2-3 Stunden bei uns im Haus hatten. Und heute, ich weiß gar nicht, wie viele Übersetzungen die meisten von euch haben. Wir können es frei haben, im Internet können wir Predigten hören. Halleluja, das ist was ganz Wunderbares. Aber leider wird nicht mehr genügend geguckt in die Lehre, wird sich nicht gestärkt im Wort Gottes. Bitte. Lest immer wieder im Wort Gottes und hört bibeltreue Verkündigung. Das ist ganz wichtig. Wachs in der Lehre, das ist das erste L. Das zweite L ist die Liebe. Prüf dich da. Bist du im letzten Jahr gewachsen in der Liebe? Gott sagt uns, was das höchste Gebot ist. Das höchste Gebot lautet, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Dein Nächsten wie dich selbst. Bist du da gewachsen in dieser Liebe? Oder musst du sagen, nein, ich bin noch härter geworden. Ich sage euch das ganz deutlich. Ich habe mit dem Punkt 1, ich kann immer mehr machen und ich erkenne auch nach 35 Jahren, wo ich mit dem Herrn gehe, immer noch Dinge, die ich nicht weiß, aber da bin ich klar dabei. Das wird jeden Tag gemacht. Ich bin jeden Tag in der Schrift, jeden Tag im Alten Testament, jeden Tag im Neuen Testament, darf auch hauptberuflich Dinge vorbereiten. Ist eine Gnade. Mein Problem ist die Liebe. Ich bin ein sehr liebloser Mensch und ich muss mich vom Herrn immer wieder ziehen lassen. Es ist ja ganz einfach, hier vorne zu stehen und euch mal zack richtig einen reinzudrücken und euch von der Schrift aus zu sagen, was ihr alles falsch macht. Aber ich bin ja nun erster Hörer auch davon und was ich sage, gilt natürlich zuerst auch mir. Und ich muss sagen, ich muss immer wieder gucken in der Liebe. Ich werde immer wieder härter, ich werde immer wieder, das muss man auch manchmal als Pastor, wenn man dann gerade angegriffen wird von der Landeskirche und sowas, wenn die nur Mist machen. Aber das eine ist ja dann zurückzuschlagen und dann das Versuchen, den Glauben und Jesus auch mit zu verteidigen. Aber man darf nicht lieblos werden. Das wisst ihr aus 1. Korinther 13. Wenn ich allen Glauben hätte, könnte ich die Berge versetzen. Ich hätte die Liebe nicht, wäre es mir nichts nütze. Hätte alle Gaben, wenn ich die Liebe nicht habe, bringt es nichts. Deshalb möchte ich dich da fragen, wie sieht das da aus mit deiner Liebesfähigkeit? Und bitte jetzt nicht sagen, ja, Pastor Latzer, wenn Sie mal meinen Mann kennen würden, der wird also immer schlimmer, solange wir verheiratet sind. Wisst ihr, er soll die Menschen nicht lieben um ihrer selbst willen, sondern wir lieben die, weil Christus die Welt geliebt hat. Es ist ganz einfach, meine Ehefrau zu lieben, weil das ein toller Mensch ist. Sondern meine Ehefrau zu lieben, wenn die ganz zänkisch und furchtbar ist, trotzdem zu lieben und auch dann die Kraft zu kriegen durch den Heiligen Geist. Aber da muss ich mich fragen, mache ich das oder gebe ich ganz häufig in meiner Ehe dem Widersacher Raum, dass ich da wieder vergelte Vorwürfe mache? Also Frage, bist du gewachsen in der Liebe? Und ein drittes, wo wir wachsen sollen, das ist im Loslassen. Wisst ihr, wir leben alle noch in dieser Welt, in dieser vergänglichen Welt, die so früher oder später vergangen ist. Und in 100 Jahren sind wir alle nicht mehr da. Gibt es keinen von uns mehr. Sind wir alle Geschichte. Wenn die Welt dann überhaupt noch besteht. Aber dann ist alles, was wir haben, was wir so krallen, sowieso perdu. Wir sind ohne was, sagt die Schrift, in diese Welt gekommen. Wir werden ohne was von dieser Welt gehen. Alles sinnlos letztlich. Aber wir krallen, krallen, krallen. Haben, haben, haben. Wir wollen. Mein Haus, mein Garten, meine Frau, mein Job, meine Gesundheit. Haben, haben, haben wollen. Die Wahrheit des Lebens, du wirst nur dann glücklich, wenn du loslassen kannst. Loslassen. Es bringt nichts, im Haben zu leben. Das ist eine Erkenntnis, die du bekommst, da musst du schon ein bisschen gewachsen sein im Glauben halt, zu sagen, loslassen. Viele fangen ja an im Glauben und sagen so, jetzt habe ich den Heiland Jesus Christus und jetzt läuft es noch viel besser mit meinem Haben wollen. Gesegnetere Ehe, viel mehr Erfolg im Job, all die Dinge. Nicht? Und das sind dann auch so Wohlstandsevangelisten, die dann sagen, ja, 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 und Gott macht das alles. Gott tut das auch alles, gar keine Frage, der hilft auch, der steht bei, segnet eher und ich könnte ohne Jesus nicht durch diese Welt gehen. Aber wenn es dein Ziel ist, über die Nachfolge reicher, glücklicher und gesünder zu werden, dann bist du am falschen Dampfer. Dann hat das äußerlich so einen christlichen Anstrich, aber in Wirklichkeit gehst du auf dem breiten Weg des Widersachers. Nachfolge Jesu Christi heißt, den schmalen Weg zu gehen und Dinge zu verlieren. Bitte lest das nach in den Evangelien. Wenn der Heiland sagt, wer mir nachfolgen will, du hast es eben auch gesagt, der nehme sein Kreuz auf sich, dann wird es Anfechtungen geben. Dann gibt es Zerbrüche, dann hast du Probleme in deiner Familie. Das gehört mit dazu. Da wird manches schwieriger. Und vor allen Dingen kriegst du auch ein anderes Verhältnis zum größten Götzen dieser Welt, zum Geld. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Da muss man loslassen. Und ich kann euch nur eins sagen, das ist so eine Gnade, wenn man loslassen kann vom Geld. Und sagt, hey, das regiert mich nicht mehr. Ich muss nicht bei jedem Gedanken mitdenken, was kostet es denn, habe ich noch genug, wird das geben, sondern wirklich zu sagen, Herr, du versorgst die Vögel unterm Himmel, du kleidest die Lilien, du kümmerst dich auch um mich. Aber wir klammern und können dann häufig gar nicht die Existenz leben, die der Heiland uns gibt. Ich habe eins gelernt, je mehr ich loslasse, desto mehr segnet mich der Herr. Wahnsinn. Also, du hast es eben angesprochen. Normalerweise spreche ich nicht so sehr gerne über diese Zeit vor 3 Jahren. Nicht deshalb, weil das so schwierig gewesen ist, sondern weil ich in der Öffentlichkeit dahingestellt worden bin wie so ein halber Glaubensheld. Bin ich nicht. Ich bin nur ein ganz kleines Licht. Und die Geschichte, die damals passiert ist vor 3 Jahren, das war nicht eine große Anfechtung, das war ein großes Geschenk. Zu Anfang, als da Fernsehen, du sitzt dann da zu Hause, guckst da Fernsehen, ruft dich einer an und sagt, du, schalt mal rein, Buten und Binnen, da ist der Renke Brahms, der sagt was für dich, zu dir. Ich höre mir das an und denke, okay, das ist es gewesen, Beamter werde ich in der Kirche nicht mehr bleiben. Also wenn dein Vorgesetzter sagt, das ist ein Hassprediger, sowas gehört nicht zur Kirche, 3 Tage später, große Demonstration, der Hälfte aller Bremer Pfarrer vor deiner Kirche ist und die demonstrieren, Pastor Latzel muss die Kirche verlassen halten, nicht, der darf nicht mehr bei uns bleiben und wenn er nicht geht, muss die ganze Gemeinde ausgeschlossen werden, dann denkst du, okay, das wird es nicht mehr sein. Aber dann ist das eben so. Ich meine, das ist so, uns ist nichts anderes verheißen. So sind die mit Paulus umgegangen, halt so mit Petrus. Also du kriegst jetzt nicht nur auf die Schulter geschlagen, sondern das gehört mit dazu. Und dann habe ich das wirklich für mich klar gekriegt. Also ich sage das jetzt nicht zu meiner Ehre, dass ihr denkt, ich weiß wie stark, sondern das war mir klar, okay, kannst loslassen, ist gar kein Problem. Also ich kenne genügend Leute, habe genug Verbindungen, ist kein Thema, da komme ich schon unter. Kannst du loslassen, gar kein Problem. Und dann sind Dinge passiert, die sind zum Problem geworden. Nicht, dass die mich da rausschmeißen wollten, was ihnen da nicht gelungen ist. 14 Tage später mussten die gucken, oh, wie sie alles wieder einfangen, halt, weil die gemerkt haben, was sie gemacht hatten. Halt. Und ich bin nach wie vor Pfarrer da und das ist überhaupt kein Problem. Nein, dann sind Leute gekommen, wie gesagt, direkt Anrufe aus Amerika. 2 große Congregations halt, nämlich Southern Baptist und obwohl ich kein Baptist bin, eine Lutheran Congregation, obwohl ich kein Lutheraner, haben gesagt, sie können sofort kommen, wir besorgen eine Green Card, können sofort bei uns als Pfarrer anfangen. Aus Holland kamen Brüder, eine Abordnung von der gereformierten Kerk halt nicht, da schickten die Pfarrer, haben die 8 Pastoren geschickt. So, da sind die gekommen, aus dem Norden, aus dem Westen, aus dem Süden, haben die gesagt, kannst bei uns anfangen, überhaupt kein Thema, du kannst sofort kommen, du musst dir keine Gedanken machen. Und nicht nur das zu sagen, du warst absolut safe, überhaupt gar kein Problem, so, ich habe dann, das habe ich dir gestern erzählt, nicht, ich habe so viele E-Mails gekriegt, ich habe dann irgendwann so nach 14 Tagen aufgehört, E-Mails zu lesen, nicht weil die mich bedroht hätten, sondern wenn du 500 Mal am Tag hörst, was du für ein Glaubensheld bist, wie groß, dann macht der Widersacher was mit dir, der führt dich in Hochmut. Ne? Dann bist du auf einmal, denkst du selber, ja, ich bin wirklich so ein ganz großer Held. Ne? Zu sagen, immer wieder runter, da musst du ganz, ganz demütig bleiben halt. Aber loslassen zu sagen, ich muss nicht daran klammern, Beamter der Bremischen Evangelischen Kirche zu sein, loslassen ist ein großes Geschenk und dann zu erleben, wie der Herr trägt. Ich bin Jäger, bin viel draußen in der Natur und vor einiger Zeit habe ich einen jungen Bussard beobachtet. Und wenn die dann Flügge werden, dann hüpfen die erstmal, wir nennen die Ästlinge, so am Baum rum. Die sind ja bisher nur im Nest gewesen, sind noch nie geflogen. Und die Elterntiere animieren die dann loszufliegen. Und der hat natürlich Schiss. Der sitzt auf seinem Baum, das gibt ihm Sicherheit, der kleine Baum, wo er bisher war. Und der ist noch nie geflogen, der hat nicht gemerkt, was da ist. Und dann klammert er da dran und dann merkst du richtig, wie die Alten kommen. Und dann ist der alte Bussard gekommen und hat ihm so einen richtigen Schub gegeben, konnte er gar nicht anders. Und in dem Moment, wo er runterfällt, wo alles weg ist, wo er loslassen muss vom Ast, wupp, da spreitet er die Flügel auf, wupp, und dann fängt er an. Und da habe ich richtig gesehen am Fernglas, Mann, also hat er sich richtig gefreut, funktioniert ja. Ne? Wo der merkt, der hatte eben Schiss, geht ja, funktioniert ja, der fliegt. Und wisst ihr, genauso ist es bei uns. Wir klammern an so viel Irdischem. Wir müssen loslassen. Ganz auf Jesus. Das bindet uns nur, das Geld, das Haus. Damit füttert uns der Widersacher an und da zieht uns langsam immer wieder weg von der Nachfolge. Und dann geht es nur noch um die irdischen Dinge. Damit beschäftigst du dich, kannst du alles loslassen. Der Heiland Jesus Christus versorgt dich. In der Bibel steht, zumindest in meiner Bibel, 1. Petrus 5 halt, all eure Sorgen werft euch auf ihn. Er sorgt für euch. Und so ist es. Wir können alles loslassen und das ist so eine tolle Existenz, ohne Sorgen leben zu dürfen. Das ist nicht nur etwas, was wir leisten müssen, sondern wir kriegen hier richtig was geschenkt dafür. Wir können sorgenfrei leben. Und dazu lädt der Herr dich ein, aber dazu musst du loslassen. Also bitte prüft euch da in eben eurem Glauben. Wie sieht das bei euch aus? Wie ist das so im letzten halben Jahr gewesen mit diesen drei L's? Mit der Lehre, bist du da weitergekommen? Hast du tiefere Erkenntnis? Mit der Liebe, bist du stärker in der Lage, Menschen wirklich das weiterzugeben, was Christus dir gegeben hat? Und bist du auch in der Lage, Dinge loszulassen? Und wenn du erkennst, ich bin hier defizitär, funktioniert doch nicht so richtig. Ich habe im letzten Jahr Stagnation, vielleicht sogar Rückschritt gehabt. Dann ist das Erste gut, dass du das erkennst. Das ist dann Sünde. Und da geh dann auf die Knie vor dem Heiland, bitte ihn um Vergebung, dass du nicht gewachsen bist und bitte ihn gleichzeitig darum, dass er dir seinen Heiligen Geist gibt, damit du das tun kannst, was er dir im Wort sagt. Das ist der Prozess, was du dann machen musst. Und dann setzt das auch um. Dann machst du das. Entweder intensiver in die Lehre, intensiver in die Liebe oder ins Loslassen, einfach dann hineingehen. Das ist ganz wichtig. Wachsen. Wisst ihr, wachsen im Biologischen hat ja etwas zu tun, also im Körper, wir werden größer, wir werden stärker, du wächst und wirst von der Körperkraft stärker, hast einen größeren Intellekt. Im geistlichen Wachstum ist es so, es ist ein reziprokes Verhältnis. Je stärker du geistlich wirst, desto schwächer wirst du weltlich. Da gibst du immer mehr weg. Aber es ist ein großer Segen, wenn das passiert. Und dazu möchte ich euch aufrufen, eben zu diesem Wachstum. Nicht, weil mir das wichtig ist, sondern weil der Heiland das sagt. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das war der zweite Punkt, der Prozess des Wachstums. Wir kommen zu einem dritten, das Ziel des Wachstums. Das Ziel von menschlichem Wachstum besteht darin, dass du irgendwann mit 20 Jahren eine gewisse Körpergröße als Mann erreicht hast. Das liegt in Deutschland so zwischen 1,78 Meter, so, das ist der Durchschnitt halt, also in einem Korridor von 1,60 Meter bis 2 Meter ist alles relativ normal. Das ist so Ziel menschlichen Wachstums, das ist dann in Ordnung. Auch im Geistlichen gibt es ein Ziel, aber da gibt es keinen Korridor, da gibt es einen Ort. Es gibt ein Ziel unseres geistlichen Wachstums, das ist das himmlische Jerusalem. Das ist der Ort, wo es hingeht, wenn wir gestorben sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, ich habe da im ersten Punkt drüber gesprochen, entweder bist du wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Wenn du nicht wiedergeboren bist, ohne Jesus Christus bist, wirst du eines Tages in der Hölle landen. Punkt. Wenn du aber wiedergeboren bist, wenn du an Christus drangeblieben bist, wenn du ihm nachgefolgt bist, dann wirst du eines Tages hier sterben, aber dann geht sofort, unmittelbar, postmortal, das ewige Leben los im himmlischen Jerusalem. Kein Totenreich, ganz wichtig, ich komme immer wieder hin, dass Leute, deshalb sage ich das auch immer wieder so deutlich, weil ich weiß, dass es da ganz viel Missverständnisse gibt. Leute denken immer wieder, ja, ich glaube an Jesus, dann sterbe ich und dann komme ich irgendwann ins Totenreich und dann kommt die Auferstehung der Toten und dann muss ich mit ins Gericht. Im Gericht sind wir nicht. Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Alle die Stellen über das Gericht sind Dinge der zweiten Auferstehung. Zweiten Auferstehung sind all die, die im Totenreich sind. Habe ich Gott sei Dank nichts mit zu tun. Ich kenne meinen Herrn und Heiland Jesus Christus. Und weil der lebt, und weil ich Glied an seinem Leib bin und sein Leib auferstanden ist, kann ich gar nicht mehr sterben. Auch das ist keine Theorie von mir. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Ja, das glaube ich. Und deshalb werde ich nicht sterben. Ja, biologisch macht es irgendwann Patschi-Patschi, da packen sie mich in den Sarg und werden mich beerdigen. Aber ich werde sofort beim Heiland sein. Kein Totenreich. Und das ist das Ziel des Wachstums. Da geht es für mich hin. Und ich will auch nicht, dass sie irgendwann von meiner Kirchengemeinde oder meine Frau, wenn die dann Totenanzeige, so Sterbeanzeige schreiben, dann hinschreiben, oh, tolle Pastor Latzel und bla und hin und her. Oder er war so ein guter Vater und treuer Ehemann und sein Leben war Dienst fürs Reich Gottes. Also was Quatsch. Da kommt eins hin. Daheim. Punkt. Daheim. So, Da bin ich am Ziel, können Sie auch hinschreiben, am Ziel, bei Jesus. Das war früher, da wo ich herkomme, im Siegerland war das so. Da war grundsätzlich, da wusstest du, wenn einer gläubig war, da standen genau das in der Totenanzeige drin, nicht daheim, Punkt. Ich bin in dieser Welt nur Gast. Wir sind zwar Schweizer, Menschen aus Paraguay, aus Deutschland, wie auch immer, aber in Wirklichkeit sind, wenn wir wiedergeboren sind, ist unsere Heimstätte im himmlischen Jerusalem. Ich bin hier nur im fremden Land. Wir sind Botschafter hier, heißt es einmal in der Bibel. Und ich gehöre hier letztlich nicht hin. Ich gehöre zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus im himmlischen Jerusalem. Da geht's hin. Und da freue ich mich drauf. Und das, was mich da erwartet als Ziel des Wachstums, als Ziel meiner Nachfolge, das ist so toll, dass ich euch das auch im Ansatz nicht beschreiben kann. Mit Worten, wie wunderbar das ist. Die Bibel sagt einmal, das, was Gott denen bereitet hat, was kein Ohr je gehört hat, kein Auge je gesehen hat, das übersteigt alles an Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem. Wenn ich mit meinen Konfirmanden darüber spreche, mache ich es immer so, die sitzen dann in der Runde, dann nehme ich so ein Wasserglas, da ist dann aber nur unten so ein ganz Fitzelchen, so ein Tröpfchen drin. Und dann reiche ich das so rum durch die Runden, dann müssen die sich das angucken. Jeder muss dann so hochnehmen, angucken, der guckt sich diesen Tropfen Wasser an, so, da gibt es den nächsten weiter, sondern sage ich, passt auf, ich brauche jetzt ein Bild. Das, was ihr gerade gesehen habt, dieser Tropfen Wasser, der ist bildlich das schönste Leben, was ihr euch vorstellen könnt. Tolle Frau oder tollen Mann, Bombengesundheit, viel Geld, Renommee, alles, Kinder, Enkel, Kinder. Das schönste Leben, was ihr euch vorstellen könnt, das ist der Tropfen Wasser. Aber die Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem, sage ich Ihnen dann, das ist mehr als alles Wasser im Atlantik und im Pazifik. So ist die Relation. Ich kann es euch nicht anders ausdrücken. Das übersteigt alles, alles. Ich führe ein Bombenleben, mir geht es wirklich gut. Tolle Frau, tolle Gemeinde, mir geht es richtig gut. Kohle, satt, alles, mir geht es richtig gut, bin gesund, alles super. Also ich freue mich wirklich hier zu leben. Aber die größte Freude meines Lebens wird sein, wenn ich eines Tages abschalten darf. Wenn ich eines Tages sterbe. Weil, wenn das stimmt, was mein Heiland mir sagt, und das glaube ich wie ein kleines Kind, dann geht da es erst richtig los. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Also bitte, versteht das nicht falsch. Ihr seid nette Menschen, bin gerne hier, habe heute Morgen gut gefrühstückt, alles toll. Aber das ist nichts gegen das Hochzeitsmahl des Lammes. Ja? Da darf ich mit Jesus Christus zusammen sein, im himmlischen Jerusalem. Da freue ich mich drauf. Das ist richtig stark. Übrigens, das ist etwas, was der Heilige Geist in einem tut. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn Christen Angst haben vorm Sterben. Da weiß ich, Mann, die sind noch nicht gewachsen, die trinken immer noch Milch, die müssen mal feste Nahrung zu sich nehmen. Das ist ja was Wunderbares. Häufigster Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Vor allen Dingen, hab keine Angst vom Tod. Brauch keine Angst vom Tod haben. Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn. Der hat auch keinen Bock mehr zu leben, sagt der Philipperbrief halt nicht. Ich würde viel lieber abscheiden. Ja, aber um euretwillen muss ich noch hierbleiben. Genauso sehe ich das auch. Jetzt muss ich noch hierbleiben, freue mich über die Dinge dieses Lebens, aber das Richtige kommt, wenn ich am Ziel meiner Nachfolge, wenn das Ziel des Wachstums erreicht ist, Halleluja, kommt nach einer Evangelisation mal einer zu mir und sagt, Bruder, also wenn man Ihnen vorher, da müssen Sie mal aufpassen halt, da ist man ja krass selbstmordgefährdet. Ich sage, dann haben Sie ein bisschen was verstanden, aber das tun wir natürlich nicht. Ende unseres Lebens setzt der Herr. Sag ich, da hat keiner Selbstmord gefährdet, wenn er weiß, es gibt einen Herrn meines Lebens, der bestimmt Geburt und bestimmt auch Todesacht. Aber ja, wir wollen uns freuen auf den Tod. Nicht, weil wir da erlöst sind, erlöst sind wir durch Golgatha, sondern weil wir dann ans Ziel kommen. Das ist was ganz, ganz Herrliches. Und ich hoffe, dass ihr dessen auch wirklich gewiss seid. Ihr seid ja nur auch Reformierter halt, habt den Heidelberger Katechismus halt nicht. Was ist der einzige Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann heißt es zum Schluss da, dass er mich durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss macht. Das haben die Brüder und Schwestern vor 450 Jahren nicht umsonst als erstes reingeknallt. Weil die wussten, das ist das Wichtige. Alles andere, wann wird einer getauft, groß, klein und Abendmahl mit Wein oder mit Fruchtsalat, kann sich drüber, das ist nicht entscheidend. Entscheidend für die Nachfolge, fürs Wachstum ist, dass das tief in deinem Herzen ist, dass du weißt, jawohl, Jesus lebt und ich werde auch mit ihm leben. Nicht nur hier, sondern eines Tages in der Ewigkeit. Und das ist das Ziel meiner Nachfolge. Das ist das Ziel, wenn das Wachstum zu Ende ist. Das ist ganz wichtig. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr das wirklich tief in euch drin habt. Dass ihr das als Ziel eures Wachstums wisst, immer wieder, dass das himmlische Jerusalem auf euch wartet. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Die drei Punkte des Wachstums. Erstens Beginn des Wachstums, zweitens Prozess des Wachstums und drittens Ziel des Wachstums. Das war der erste Teil. Ich komme zum zweiten Teil. Ich möchte im zweiten sprechen über das Bleiben in der Nachfolge Jesu. Also am ersten gesprochen über das Wachsen, dass es beginnen muss, dass man schauen muss, dass man in diesem Prozess bleibt und dass es dafür ein Ziel gibt. Jetzt weiß ich aber, dass es manchmal für Menschen schwer ist, dran zu bleiben. Gerade deshalb dran zu bleiben, weil sie einfach Enttäuschungen erleben. Weil Dinge sind, die sich anders entwickeln in ihrem Leben oder in ihrer Gemeinde. Und dann der Widersacher kommt und dann sät er das. Und das ist so wichtig, dass wir bleiben in der Nachfolge. Es ist ganz wunderbar, dass ihr dieses Thema so gestellt habt, über den Ernst der Nachfolge. Und es ist so wichtig, dran zu bleiben. Bei uns in der Gemeinde haben wir den Brauch, wenn wir Abendmahl feiern, eine große Gemeinde hat immer so 400 Leute im Gottesdienst halt, wenn wir dann mit allen Abendmahl feiern, das dauert fast eine Stunde. Aber die Ersten, die kommen, sind die Kirchvorsteher. Und die stellen sich dann auf, weil die doch dann das Abendmahl ausgeben. Und ich mache es grundsätzlich so, wenn ich das Abendmahl austeile, am Ende, wenn alles ausgeteilt ist, sage ich jedem, der kommt ein Bibelwort zu, also die Gruppe, die dann da steht. Und wenn die Kirchvorsteher da stehen, kriegen die immer ein Wort von mir. Immer, immer. Nämlich Johannes 15. Nicht, weil ich nichts anderes mehr kann und mir nicht was ausarbeite, sondern weil ich sage, das ist so wichtig, muss ich denen reindrücken. Um ihnen klarzumachen, in diesem besonderen Moment, darauf kommt es an für die nächste Zeit. Dieses Wort aus Johannes 15 vom Weinstock, Jesus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Das kriegen meine Brüder immer wieder mit, dass sie wissen, darauf kommt es für uns an. Das ist das Kern, das ist der Kern unserer Gemeinde. Also das sind die nicht wichtigsten, aber die haben die Hauptverantwortung. Und für die ist das Allerwichtigste, am Herrn zu bleiben. Und nicht nur die, natürlich auch die Gemeindeglieder, aber vor allen Dingen immer am Herrn bleiben, die für die Kirchvorsteher. Deshalb immer wieder dieses Wort. Und deshalb auch ganz wichtig für die Ernsthaftigkeit zu sagen, darauf kommt es an, am Herrn bleiben, gerade wenn es schwierig wird. Und ich habe euch dazu einen Text mitgebracht, den ich euch dazu sagen möchte, auch dazu habe ich dann wieder drei Punkte, der für mich vorbildlich zeigt, wie man am Herrn bleiben kann. Das ist die Geschichte aus Matthäus 15 von der kanaanäischen Frau. Ich lese euch kurz diesen Text vor. Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Das ist eine Vorbildgeschichte für das Bleiben in der Nachfolge, für das Dranbleiben. Und ich habe drei Punkte auch hierzu wieder, um das deutlich zu machen. Erstens, von Jesus enttäuscht sein. Zweitens, an Jesus dranbleiben und drittens, von Jesus verherrlicht werden. Dieser erste Punkt, jetzt von Jesus enttäuscht sein, ist etwas, in einer frommen Gemeinde, dann fangen schon der ein oder andere so ein bisschen, wie kann man denn von Jesus enttäuscht sein? Jesus enttäuscht ja nie. Final ist das richtig, das sehen wir auch in dieser Geschichte. Aber, und das weiß ich aus der Seelsorge, es kann Phasen geben, wo man denkt, ja, was ist denn jetzt mit meinem Heiland los? Und da kommt der Widersacher. Und genau darum soll es gehen. Und das könnt ihr euch eingestehen oder auch so fromm wegleugnen, so nach dem Motto, das darf nie einer, ich war noch nie vom Heiland enttäuscht, in meinem Glauben hat es noch nie irgendwie eine Krise gegeben halt. Wunderbar, wenn das die Wahrheit sein sollte. Aber meistens ist es so, dass das nur so etwas Gespieltes ist und in Wirklichkeit man sich das nur nicht traut. Aber die Bibel spricht offen von diesen Dingen. Also diese Frau ist auch enttäuscht worden, wenn wir das dann mal gucken halt, zu sagen, die kommt hin und will von Jesus die Heilung ihrer Tochter. Die hat von diesem Jesus gehört. Jetzt kommt sie hin und bittet ihn, bitte, erbarme dich meiner. Was für ein Ruf. Da kommt eine Frau, schmeißt sich hin, erbarme dich meiner. Und was macht der Herr? Nix. Der beachtet die gar nicht. Man muss dazu wissen, die Juden hatten keinen Kontakt mit den Kanaanäern. Die waren unrein. Die kümmerten sich nicht drum. Aber bei anderen Menschen, bei der syrophönizischen Frau da am Brunnen halt und sowas, hat er sich immer drum, bei der Frau, bei der Samaritanerin drum gekümmert, hat er sich ihr zugewandt. Aber diese Frau kein Wort. Und jetzt passiert was ganz Außergewöhnliches. Normalerweise sind es ja immer die Jünger, die daneben liegen. Jetzt kommen die Jünger und insistieren und sagen, du, kümmere dich doch bitte darum. Und dann sagt er, nicht zuständig, bin ich nicht für zuständig. Das hört alles diese Frau. Dann legt die nochmal nach und dann kommt der Megasatz, weißt du was, das Brot ist nicht für dich gedacht. Und dann bleibt die nochmal dran. Aber diese Antworten von Jesus, die hat die sicherlich nicht erwartet. Da hat die anderes erwartet. Die drückt das in dem Moment nicht aus, aber tief drin hat die nicht gedacht, dass sie so behandelt wird von diesem Mann, wo sie gehört hat. Aber das ist Teil des Glaubenslebens, Teil der Nachfolge, dass wir manchmal etwas erleben in unserer Nachfolge, was wir uns anders vorgestellt haben, wie Jesus handelt, und dann sind wir enttäuscht. Und das spricht die Bibel offen an. Das ist Teil des Glaubenslebens. Abraham zum Beispiel kriegt eine Verheißung, aufbrechen, zack, raus aus Ur, gehen das gelobte Land, das er zeigen will. Der kommt hin, was ist da im gelobten Land? Hungersnot. Da hält das nicht mehr aus. Und dann geht er, bleibt nicht da und geht auftragswidrig nach Ägypten. Jeremia, auch so ein Enttäuschter von Gott. Müsst ihr mal lesen in den Klageliedern, da sagt er, ich schreie doch, du stopfst dir die Ohren zu. Das hat er sich als Prophet anders vorgestellt. Wenn er betet, hofft er doch, dass Gott hört. Der geht so weit, Jeremia 20, dass er sagt, ich verfluche den Tag meiner Geburt. So, das ist nicht mal eine Enttäuschung. Das ist einer, der will alles hinschmeißen. Der will nicht mehr. König David im Klagepsalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht und des Nachts, und doch finde ich keine Ruhe. Das hatte sich der große König anders vorgestellt, als er da gebetet hat. Gott hat ihn nicht gehört. Und das sind Enttäuschungen, die gehören zum Glauben dazu. Es gehört zum Glauben dazu, dass wir in der Gebetsgemeinschaft beten für jemanden, der krank in der Gemeinde ist, der Krebs hat. Und die Frau stirbt trotzdem. Und dann musst du dem Mann erklären, ja warum denn bei mir nicht? Hier bei der Schwester sowieso hat es doch geklappt. Enttäuschung, hat alles draufgesetzt, dass auch die Frau wieder gesund wird. Es klappt nicht. Und ja, er hat den Heiland noch lieb, aber das versteht er nicht. Da ist eine Enttäuschung. Das gehört mit dazu. Manchmal führt Gott Dinge anders, als wir sie uns vorstellen. Und dann erlebt man das auch, dass man durch eine Tiefe gehen muss, dass Dinge anders werden, als man sie sich vorgestellt hat. Bin jetzt knapp 25 Jahre hauptamtlich aktiv, da machst du natürlich auch 25 Jahre Seelsorge und alles und hast du alles da sitzen. Die Leute sagen, ja, meine Frau war doch gläubig und wir haben alles geführt und auf einmal lernt sie den anderen kennen und geht. Enttäuschung. Das sind Dinge, die kommen. Da bist du arbeitslos, obwohl du dir nichts zu Schulden kommen lassen hast. Enttäuschungen, die passieren. Wie Josef halt, nicht in Ägypten. Da hat er alles richtig gemacht und hat sich der Frau ferngehalten, hat Gottes Gebot gelebt, zu sagen, nicht die Ehe gebrochen und kommt trotzdem in den Knast, weil diese Frau ihn verleugnet. Enttäuschung, das gibt es im Glauben. Ich sage das nochmal, final enttäuscht Jesus niemals, aber es gibt die Phasen, wo wir denken, jetzt stopft sich Gott die Ohren zu, jetzt hört er mich nicht, hat er mich denn vergessen? Nein, das tut er nicht, aber es ist erstmal wichtig, das festzuhalten, dass das zum normalen Glauben dazugehört, weil dann ist die Krise, in die er hineingeht, nur halb so schlimm. Das ist wie beim Boxen. Wenn man als Boxer weiß, jetzt kommt der Schlag auf meine Bauchdecke und ich spanne die Bauchdecke an, dann ist der Schlag immer noch hart, aber der tut halb so weh, als wenn ich das unvorbereitet kriege und die Bauchdecke ist nicht angespannt. Ich sage das deshalb auch jungen Leuten, die zum Glauben kommen und auch Älteren, die neu dabei sind. Ich sage, Enttäuschungen werden kommen. Ihr werdet Dinge erleben, wo er sagt, jetzt würde ich es am liebsten hinschmeißen. Aber sage ich, da müsst ihr, da kommen wir gleich zu, dranbleiben. Römer 8, 28, wir wissen, dass Gott erst denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die er nach seinem Ratschlag berufen hat. Und das ist ein wahres Wort. Aber es gibt Phasen im Leben, wo du das nicht mehr ganz glauben kannst. Das gibt es als Christ. Es gibt diese Schwächephasen halt. Ganz häufig ist es so, dass Christen dann, wenn die durchwandert haben, diese Enttäuschungsphasen, diese Schwächephasen, hinterher sagen, ja, weil ich dann dran geblieben bin halt, da bin ich erst richtig gesegnet worden. Aber es ist wichtig, dass man das erstmal festhält. Diese Phasen im Glauben gibt es, diese Enttäuschungsphasen halt. Und wenn ich rumgehen würde und ihr ehrlich wäret und ich würde hier ein Mikrofon mitnehmen, dann würdet ihr alle davon Dingen erzählen, ja, das habe ich mir damals anders gewünscht. Ich habe anders gebetet und da war ich tief traurig, ich habe das nicht erlebt, diese Dinge gehören mit dazu. Das ist erstmal etwas Normales. Ich erzähle es auf meinem Glauben. Also ich war Vikar, richtig auf Dampf, richtig missionarisch in der Kurhessischen Landeskirche. Und war in so mehreren Dörfern, da war noch nie Erweckung gewesen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, was kannst du machen? Und auf einmal, Am Ende meines Vikariates war es so, dass mein Vikarsvater gehen musste, der Pfarrer, bei dem ich war, der die Zuständigkeit hatte, ein Mann, von dem ich viel gelernt habe, aber der nicht wiedergeboren war, der ließ sich scheiden, deshalb musste die Gemeinde verlassen. Und jetzt sagte der Kirchenvorstand, okay, ist ja kein Problem, schade um den Pfarrer, der geht, aber wir haben ja den Vikar Latzel, was ist das für ein großer Mann, ne? Damals schon, den behalten wir. Und mir war auch klar, ganz klar, wenn ich jetzt hier rankomme, die erste Pfarrstelle, hier wird alles rumgezogen, hier wird richtig klar missioniert, hier war nie das Wort richtig, die kriegen jetzt die volle Breitzeit, das ist meine Bestimmung. Und alles vorbereitet, Kirchenvorstand, Antrag ans Landeskirchenamt, dann sagten die nein. Ja, wie nein? Weitergemacht. Sind die aus dem Kirchenvorstand hin, haben eine Unterschriftenaktion in der Gemeinde gemacht, Landeskirche. Wenn wie Karl Latzel bei uns nicht Pfarrer wird, treten wir aus der Kirche aus. Ja, Antwort der Landeskirche, nicht mal in den Kirchenvorstand, Herr Latzel, Sie werden gar nicht ordiniert, wenn Sie da weiter Trouble machen. Sie machen das denen jetzt deutlich. Du musst dir vorstellen, du stehst dann und denkst, ich will hier, und die blockieren das, und du hast jetzt keine Möglichkeit. Herr, du musst doch eingreifen, ich muss doch hier, nicht? Und ich weiß noch, das hat mich so umgetrieben, das war eine Sache, und so sauer, dass das nicht gehen sollte. Bin irgendwann in Marburg gewesen, treffe dann einen Kommilitonen, also ich habe in der Gegend von Marburg mein Vikariat gemacht. Und der sagt dann zu mir, als ich ihm das alles schildere, hast du eigentlich mal den Herrn gefragt, ob das dein Platz sein soll? Nö, davon war ich ja klar überzeugt, dass mich dieses Dorf brauchte mit meiner vermeintlichen, mit meinem Können und meinem missionarischen Impetus. Und ich weiß noch, wie ich da stand mir in so einer Bücherei, da habe ich gebetet, Herr Jesus, wenn das jetzt ein Fehler sein soll, dann musst du mich da korrigieren. Aber ich war halt wirklich traurig darüber, dass das nicht klappt und habe immer dafür gebetet, dass es anders werden soll. Hab da gebetet, fahre nach Hause, meine Wohnung, mache meinen Anrufbeantworter an und genau in dem Moment, wo ich gebetet habe, spricht ein Kirchvorsteher aus dem Siegerland drauf. Ja, so und so, Bruder Bender hier, wir haben von Ihnen gehört, wir suchen einen Pfarrer für unsere Gemeinde. Und das ist die frömmste Gemeinde, die ich kannte im Siegerland. Das fromme Siegerland war das die Brutalo-Gemeinde. Also da stand bei der Kreissynode nicht drauf Gemeindetrupp aus Seelbach, da stand drauf scharfe Hunde. Der Superintendent des Kirchenkreises hatte in unserer Gemeinde Predigtverbot wegen Ungläubigkeit. Das waren richtig klare Leute. Da waren alle gläubig. Da habe ich mich gefragt, was soll ich denn da? Auch dann weg aus hier dieser Gegend. Das war eine tiefe Enttäuschung für mich, dass ich dann wirklich mein geliebtes Marburg verlassen musste und musste ins Siegerland, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, das muss ein Fehler sein. Ich sage das jetzt mit allem, weil ich ein hochmütiger, egozentrischer Mensch bin. Ich damals schon gedacht, ich mit meinem Können, ich mit meinem missionarischen Impetus, ich muss hier hin, das ist der Platz, doch nicht da, wo sie alle den Heiland kennen. Dass ich erstmal einen richtigen Schliff brauchte als Pfarrer, hatte ich gar nicht im Blick. Heute sage ich Halleluja, Halleluja, was hätte das gegeben, wenn ich da geblieben wäre, Katastrophe. Aber in dem Moment war ich enttäuscht, ich war bitter enttäuscht, dass ich nicht da bleiben konnte, hatte mich so wohl gefühlt, wollte alles, die tollen Beziehungen. Und dann ins Siegerland, ich wollte nicht. Heute kann ich nur sagen, super. Aber das habe ich nur erlebt, weil ich dran geblieben bin. Genau wie diese Frau hier zu sagen, okay, es ist dann so, hier geht eine Tür zu, das will ich nicht. Aber ich bleibe an Jesus und er wird eine neue Tür öffnen. Was hat er für mich eine Tür geöffnet? Was bin ich gesegnet worden? Ich persönlich, ich spreche nicht von dem, was in der Gemeinde war, nur ich, dass ich diese Stelle haben durfte. Das war ein Segen, eine Gnade, etwas ganz Großartiges. Aber dass Jesus final niemals enttäuscht, für den Moment denken wir das vielleicht, aber dass es final niemals tut, das erlebt man nur dann, wenn man dranbleibt. Wirklich gerade in diesen schweren Phasen dranbleiben. Wie diese Frau, das ist vorbildlich, die erlebt die Enttäuschung, ist der vollkommen egal, klammert sich weiter an Jesus, immer weiter, immer weiter. Und wenn man dranbleibt, erlebt man, wie Jesus einen dann verherrlicht. Das ist der zweite, an Jesus dranbleiben. Das ist das, was uns die Bibel immer wieder sagt, an Jesus dranbleiben, genauso wie diese Frau zu sagen. Und selbst als Jesus etwas sagt, das ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Vor die Hunde, das muss sie ja für sich anziehen, zu sagen, ich gehöre zu den Hunden, zu dem Nichten. Da sagt sie, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herr fallen. Lass nur irgendwas von dir fallen, irgendetwas. So sehr Jesus sie wirklich hier verbal enttäuscht und wirklich hart angeht, und stellt euch das mal vor, ich sage jetzt mal ein Bild gesprochen, nehmen wir mal an, euer Pastor, der Oliver, so, der steht hier, draußen kommt jemand und sagt, ich brauche Ihre Hilfe, ich möchte mit Ihnen über den Heiland sprechen. Das ist auch nichts, gar kein Thema, steht einfach nur davor. Dann kommen die Ältesten und sagen, hör mal, kümmere dich mal bitte darum. So, dann bringt er so einen Spruch und sagt, hey, das ist nicht meine Zuständigkeit. Hier die Frommen, die Wiedergeborenen, die ja, aber nee, die nicht, mit der will ich nichts zu tun haben. Und dann kommt dieser Mensch nochmal und sagt, bitte, ich brauche etwas. Und sagt er, nee, das, was wir haben, das gute Evangelium, nur für uns, da brauchst du gar nichts. So, dann wäre der nicht mehr lange Pastor hier bei euch in der Gemeinde. Und die Frau würde sicherlich auch sagen, den Laden betrete ich nicht mehr. Aber wisst ihr, diese Frau wendet sich nicht an, die bleibt am Heiland dran. Auch wenn sie es nicht versteht, und das kann die nicht verstanden haben. Diese harten Worte wird die nicht verstanden haben. Die bleibt dran, die insistiert weiter. Und das ist so, 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 so wichtig. Wenn ihr in eurer Nachfolge in so eine Phase hineinkommt, wo ihr denkt, ich verstehe hier gar nichts mehr, ich bin jetzt enttäuscht, warum denn das schon wieder? Zu all den Leiterfahrungen, oh jetzt noch das noch, wie kann das denn sein? Dann gibt es nur ein Mittel, intensiver an Jesus bleiben, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Psalm 73, müsst ihr mal nachlesen, ganz fantastischer Psalm. Gibt nur fantastische Psalmen, aber das ist ein Psalm, da wird über 20 Versen nur erzählt, wie gut es allen anderen geht und wie schlecht es dem Psalmisten geht. Der klagt nur sein Leid. Und dann kommt etwas ganz Starkes halt. Dann kommt es da in der Wendung und heißt es zum Ende hin, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit meiner rechten Hand und leitest mich nach deinem Rat. Bitte, das dürfen wir nie vergessen. Egal wie hart wir es haben, der Herr leitet uns nach seinem Rat. Der sitzt im Regiment. Ich erzähle euch ein Beispiel. Habe ich Gottesdienst gehabt in einer anderen Gemeinde, Nachbargemeinde von meiner Gemeinde im Siegerland. Und haben wir über die Leitung Gottes gesprochen. Und dann habe ich dann richtig, richtig, richtig auf die Trommel gehauen und Jesus macht keine Fehler und Jesus bleibt dabei. So, nach dem Gottesdienst kommt eine Frau zu mir und sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich bete seit anderthalb Jahren halt, der hört mich nicht, ich bin arbeitslos geworden, alles daneben und die hat mich da angeschrien halt, wirklich so, das ist ja manchmal so, dann wird man dann für Jesus in Verantwortung genommen und dann kriegt ich alles ab. Und dann hat die so ihre ganze Hasstirade abgelassen auf den Heiland halt und auch auf mich, was alles nicht klappt. Und ich habe so bei mir gebetet, Herr, gib mir jetzt die richtigen Worte, wie ich so hier stehe, so im Inneren halt. Und dann war die fertig und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie müssen noch intensiver beten, Sie müssen dranbleiben. Oh, da ist die wild geworden halt. Nicht, dass du so wie wenn du Feuer löschen willst mit Benzin. Oh, da war die so richtig am Kratzen und alles. Ich habe gesagt, passen Sie auf, kein Thema, dranbleiben am Heiland. Genau das, was ich in der Predigt gesagt habe, weiter dranbleiben, Sie werden das sehen halt. Darf ich denn für Sie beten, darf ich das an meine Brüder weitergeben? Ja, natürlich dürfen sie das und alles, aber die war total unzufrieden, weil die war abgekanzelt. Die hatte auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Die war so mega enttäuscht. Das war an einem Freitag. Am Dienstag kriege ich einen Anruf. Pastor Latzel halt nicht. Oh, ein großes Wunder. Ich habe gestern einen Anruf gekriegt halt. Ja, da war eine Stelle und die hat eine, die nicht angenommen. Da haben die mich angerufen, ob ich anfangen kann. Ich war heute Morgen schon da. Ich habe die Stelle. Jesus ist groß. Sagt, und dann sagt ihr auch direkt, was ich blöd war, dass ich das nicht sehen konnte und danke. Und die sagen, wir müssen nicht danken, ja, dem Heiland. Nicht? Nächsten Sonntag war die bei uns im Gottesdienst, hat ein Zeugnis abgegeben. Er hat genau erzählt, wie es ihr noch vor 14 Tagen ging, wie sie das alles nicht verstanden hat, wie es am Ende war. Und dann dran zu sehen, der Heiland ist doch da. Und hat sie auch gesagt, wie sie sich schämt jetzt im Nachhinein dafür, dass sie überhaupt Gott angeklagt hat. Aber das war ein wichtiger Schritt für ihren Glauben. Das war später eine ganz, ganz wichtige Mitarbeiterin bei uns. Einfach, das war für sie auch eine Phase, dieses Erlebnis zu sagen, ganz klar zu sehen, der Herr sieht mich doch. Und dann bricht sie durch. Das ist was ganz Wichtiges. Und das dürfen wir wissen. Gott hat für unser Leben einen Plan, einen Masterplan. Ich sage immer, das ist ein gesegnetes Leben, wenn du den Masterplan Gottes gehst und bringst deine eigenen Wünsche mit dem Übereinstimmung. Manchmal lässt Gott uns auch dann freigehen, dann lässt er uns weglaufen, so wie den Jonah. Manchmal holt er uns dann auch wieder zurück, halt. Manchmal holt er auch einen Fisch. Aber das ist das Gesegnete. Und manchmal verstehen wir die Dinge nicht, warum Gott uns so führt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es richtig und dass es gut ist, was er macht. Das ist das Entscheidende. Ich komme jetzt nochmal zurück. Also Oliver hat mich gebeten, über diese Dinge zu sprechen, deshalb sage ich das nochmal. Thema, ja, diese Geschichte, könnt ihr euch vorstellen, du sitzt da und siehst halt, okay, jetzt, also ich komme wieder zu diesem Predigtstreit. Jetzt wird es mich den Kopf kosten. Also ich habe mehrere Disziplinarverfahren, Lehrzuchtverfahren in meinen Landeskirchen schon gehabt. Das ist die dritte Landeskirche, wo ich bin. Bin ich immer so rausgegangen. Gab immer am Ende der Geschichte, hieß es immer, können wir gar nichts machen. Nichts. Also bei so einem Lehrzuchtverfahren oder Disziplinarverfahren gibt es immer mündliche Verwarnung, schriftliche Verwarnung. Das ist so eine richtige Verwarnung mit Geldstrafe, Rückstufung in der Besoldung bis hin Entlassung aus dem Dienst. Und bei mir war es immer bei allen Sachen, wenn die mich angeklagt hatten, ging immer dann um Glaubensfragen halt, ging es immer darum, ja, Pastor Latzel, können wir gar nichts machen. Müssen wir sogar aus der Personalakte streichen, weil es war nichts halt, ne? Null. Jetzt bei dem Ding habe ich mir aber gedacht, wenn die so auffahren mit diesen Geschützen, dann bist du erledigt halt. Aber das war mir klar, als ich diese Fernsehsendung sah mit unserem Schriftführer, wie der da über mich gesprochen hatte. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich dann den Fernseher ausgemacht habe, erstmal Hände falten. Ganz wichtig, lieber Herr Heiland, egal was jetzt kommt, aber ich gehe mit dir diesen Weg. Ist vollkommen egal, weiter. Weiter. Und dann zu sagen, am Heiland dranbleiben, zu sagen, nur nicht den Kontakt mit dem Heiland verlieren. Alles andere, was jetzt kommt, sowohl wenn die später dich da gelobt haben, auf die Schulter geklopft haben, oder wenn sie schreien vor deiner Kirche, was du für ein Idiot bist halt, spielt keine Rolle. Nur mit dem Heiland. Alles andere spielt gar keine Rolle. Und das ist wichtig, nur die Ausrichtung darauf. Jetzt war es so, das lief dienstags im Fernsehen. Dann rief sofort Radio Bremen an, sagt Pastor Latzel, Sie haben das ja alles mitgekriegt. Wollen Sie nicht bei uns vorbeikommen, morgen, live? Sie können sich direkt wehren. Wollen Sie das machen? Oh, ich will mich wehren, das ist in mir drin. Also ich bin so ein streitbarer Typ. Also ich lasse mir wenig gefallen, ich zahle lieber zurück. Ich komme vorbei. Direkt zugesagt, nächsten Tag. Keine Rücksprache im Kirchenvorstand, ich sage, das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann habe ich auch gedacht, Herr, willst du das? Willst du das wirklich, dass ich mich da wirklich... Da wäre, dass ich da in das Fernsehen gehe. Und dann habe ich gebetet halt. Ne? Und nächsten Tag auch dann alleine bei mir in der Kirche gewesen, in meinem Büro, gebetet, gewartet, bis der Moment kommt. Also Radio Bremen, dieser Sender, der kann ich zu hinlaufen, das sind 500 Meter von unserer Kirche entfernt. Und wollte jetzt aufbrechen, war aber noch Zeit, setze ich mich bei meiner Sekretärin auf den Stuhl. Bete wieder, bete, Herr, wenn das ein Fehler sein sollte, dass ich da hingehe, dann mach du die Tür zu. Aber wenn nicht, dann ziehe ich das jetzt brutal durch. Und in diesem Moment, wo ich bete, geht das Telefon. Anrufbeantworter an, ich bin da nicht rangegangen, spricht ein Bruder drauf. Ich bin jemand, ich lasse mir von wenigen Leuten was sagen, aber der da drauf spricht, den kennt ihr vielleicht, der ist ja in Süddeutschland, ist der aktiv, Winrich Schäfbruch. Der Winrich ist ein lieber Bruder. Der Winrich spricht dann drauf, wo ich gerade gebetet habe und den ganzen Tag schon ringe, soll ich das machen? Nicht, spricht Winrich drauf und hat gesagt, Olli, wir haben das mitgekriegt. Du musst Folgendes machen, sagt er. Ich habe nicht abgehoben. Dann sagt er, du musst die Fackel des Evangeliums jetzt weiter vorantragen. Egal, was es dich kostet, du musst weiter dranbleiben. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist jetzt deine Aufgabe, weiter. Könnt ihr euch vorstellen, du ringst im Glauben darum, ist das der richtige Weg? Bleibst am Heiland und dann geht der Anrufbeantworter an, weil der Herr merkt, der Latzel ist so ein schwacher Kandidat, dem muss ich jetzt den richtigen schicken. Da hätten 1000 Leute drauf sprechen können. Das sind vielleicht 2 oder 3 Brüder, von denen ich was annehme. Und dann so ein geistliches Vorbild, von dem ich schon als Jugendlicher Predigten gehört habe. Der ruft dich an und sagt dir, das ist der Weg. Führung Gottes. Weil du am Heiland dranbleibst. Nicht gucken, ich spreche jetzt mit dem Menschen, mach dies und das und jenes. Nix. Am Heiland. Und der Heiland spricht. Der leitet uns ganz klar. Und dann da dran zu bleiben. Ich sage das jetzt nicht, weil ich so ein toller Christ bin. Ich sage das zur Ehre Jesu Christi. Zu sagen, dass er sich selbst eines solchen Sünders wie mir erbarmt, dass er sagt, wenn der dranbleibt an mir, dann werde ich den auch führen. Und zwar so, dass er es auch ganz klar erkennt halt. Und dass er dann auch merkt, in schwieriger Zeit, jawohl, das ist der Weg. Und wenn man das tut, wenn man am Heiland dranbleibt, dann wird man immer die Verherrlichung erleben. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Wenn ihr in der Nachfolge dranbleibt, gerade in schweren Zeiten, gerade wenn ihr enttäuscht werdet, dann darf ich euch versprechen, ihr werdet verherrlicht werden vom Herrn Jesus Christus. Da, wo ich herkomme, Siegerland, hatten sie auch noch, die haben so viele so Weisheitssprüche, die sagten immer, Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Das ist so. Guckt nie auf Menschen, nicht auf die Pastoren, nicht auf die Ältesten, das sind alles nur Sünder, wie wir alle. Früher oder später enttäuschen die euch. Guckt immer auf Christus, bleibt immer an ihm. Christus enttäuscht nie. Und das ist die Erfahrung, die diese Frau hier auch machen kann. Diese Frau ist enttäuscht worden. Die ist aber dran geblieben am Heiland. Die hat nicht losgelassen, gerade in dieser schweren Phase. Und dann darf sie final erleben, wie sie verherrlicht wird. Und diese Verherrlichung geschieht in 3 Schritten. Das erste ist mal das ganz Banale. Ihre Tochter wird gesund. Also das, was sie bittet, was ihr großes Anliegen ist, ihre Tochter ist krank, das geschieht. Da sagt der Jesus hier, die geschehe, wie das will, und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Also vielleicht hat sie sich an das Prophetenwort erinnert aus Jesaja 54. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Das ist dieser Frau passiert. Für einen kleinen Moment war es so, als ob dieser Jesus für sie nicht da war. Als ob die Gnade Gottes nicht für sie da war. Aber sie darf dann erleben, weil sie dran geblieben ist, erst recht. Und allein das reicht schon. Dass die Frau natürlich ein ganzes Leben lang nur noch gesagt hat, Jesus, Jesus, Jesus. Was für eine Verherrlichung, ihr Wunsch wird erfüllt. Aber, liebe Brüder und Schwestern, das ist das Kleinste. Ich meine, jede Mutter kann das nachvollziehen. Wenn dein Kind schwer krank ist, da gibt es nur noch eins für dich. Die Tochter muss gesund werden, der Sohn muss gesund werden. Und wenn der dann gesund wird, die Freude, die du dann hast, ist alles andere egal. Kein Geld, nichts kann das aufwiegen, als wenn dein Kind wieder gesund wird. Das ist schon Verherrlichung, aber das ist das Kleinste. Was sie dann erlebt, ist das Größte, was ich mir vorstellen kann. Da sagt Jesus über diese Frau, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Das ist Herrlichkeit. Also wir könnten sie einen Nobelpreis anbieten, eine Olympia-Goldmedaille um Hals hängen, weiß der Kuckuck was geben. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Worauf ich wirklich in Anführungszeichen scharf wäre, das wäre genau das. Dass der Heiland das zu mir sagen würde. Dein Glaube ist groß. Das ist ein Prädikat, das ist ein Adel. aller Adel dieser Welt, der Adel der Geburt oder des Bankkontos oder der Schönheit oder weiß der Kuckuck was, der Intelligenz, spielt keine Rolle gegen diesen Adel, wenn der Heiland, der Eins über unseren Glauben das sagt. Was ist das für eine Herrlichkeit? Das ist ein Glaubensvorbild. Diese Frau kriegt von Jesus Christus gesagt, du hast großen Glauben. Ganz häufig sagt Jesus in der Bibel, du hast keinen Glauben. Warum hast du gezweifelt? Dein Kleinglaube, das wirft der Menschen vor. Aber diese Frau kriegt ein Prädikat vom Heiland draufgeklebt, das steht über allem. Wenn wir uns in der Kirche so vier Fahnen mit den vier Sola halt, nicht? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Christus, nehmen Sola Fide, allein der Glaube, darauf kommt es an. Und dieser Glaube ist groß. Was ist das für was Fantastisches, einfach das zu sehen? Sie hat großen Glauben. Aber das ist noch nicht mal das Einzige. Nicht nur, dass ihr Kind gesund wird, das ist eine Verherrlichung, weil sie dran geblieben ist. Nicht nur, dass ihr Glaube groß ist, das kriegt sie wirklich von Jesus positiv gesagt. Nein, dieses Wort ist etwas, was Ewigkeit hat. Nicht zu sagen, das ist etwas, was ihr Tun, ihr Dranbleiben, hat eine Sache, die in die Ewigkeit geht. Die ist jetzt in der Ewigkeit beim Heiland. Die sieht das, was aus ihrer Dranbleiben geworden ist in der Nachfolge. Die ist so geadelt, dass Gott sie mit ihrem Handeln, weil ihr Glaube so groß ist, in die Schrift nimmt. Das muss man sich vorstellen, da tut jemand etwas. Und das erlebt sie, ich kleine Wurm, der sie gewesen ist. Ich habe nur eins gemacht, ich habe nur an Jesus festgehalten. Und dann steht sie im Buch der Bücher. Übrigens, wenn wir im Glauben dranbleiben, stehen wir auch im Buch. Zwar nicht in der Bibel, wir werden im Buch des Lebens stehen. Wer dranbleibt an Jesus Christus, der bleibt im Buch des Lebens, wird nicht getilgt halt. Das ist das Großartigste. Wenn eines Tages halt du gestorben bist und dein Name im Buch des Lebens, das mit dem Blut des Heilandes reingeschrieben ist, halt nicht, da bist du gefunden, hast ewiges Leben. Das ist Ewigkeitswert. Wenn du dranbleibst an Jesus und das lehrt das, hast du Ewigkeitswerte. Das Ding ist, vor 2000 Jahren passiert diese Geschichte. Heute, 2000 Jahre später, sprechen wir in Heiden über diese Frau. Ihr hört von ihrem Glauben. Das sind Ewigkeitswerte. Wir wissen nicht, wer damals Bürgermeister in Tyros und Sidon war, spricht kein Mensch mehr von. Aber von dieser Frau spricht die ganze Welt bis zum Ende aller Tage, weil es im Evangelium steht. Nicht? Was ist das für eine Ewigkeitsperspektive? Und nochmal, wenn wir an Jesus Christus dranbleiben, dann haben wir ebenfalls diese Ewigkeitsperspektive. Ich habe eben vom himmlischen Jerusalem geschrieben. Wenn wir im Buch des Lebens geschrieben stehen, halt, dann werden wir ewiges Leben haben. Und deshalb ist es so wichtig, an Jesus Christus dran zu bleiben. Und wenn ihr aus diesem Vormittag jetzt nichts mitgenommen habt und sagt, Mann, das war alles langweilig, bla, und er hat wieder zu schnell gesprochen, bitte, eine Sache, es kommt darauf an, nicht nur zu Jesus zu kommen, sein Leben ihm zu übergeben, sondern immer dran zu bleiben in jeder Lebensphase an unserem Heiland Jesus Christus. Und das möge der Herr euch schenken, jedem Einzelnen persönlich, wie jetzt hier ist, aber auch dieser Gemeinde, dass ihr immer an ihm, dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, Jesus Christus, dran bleibt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr und Heiland, wir loben und preisen dich, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du auferstanden bist, Herr, und dass du uns rufst in deine Nachfolge. Ich möchte Dank sagen für die Brüder und Schwestern, die hier sind, die diesen Ruf gehört haben und die ihn annehmen durften durch deine Gnade. Ich möchte Dank sagen für jeden Einzelnen. Und ich möchte dich bitten, dass du sie in ihrem Glauben und in ihrer Nachfolge stärkst, Herr. Dass du sie führst und leitest, Herr. Dass du sie kräftigst, gerade auch dann, wenn es einmal schwer sein solltest. Schenk du ihnen durch deinen Heiligen Geist immer wieder den Kraft einfach, dass sie dann wirklich an dir dranbleiben und an dir festhalten, Herr. Ich möchte aber nochmal bitten, auch für diejenigen unter uns, die vielleicht noch gar nicht angefangen haben mit der Nachfolge, weil sie noch nicht wiedergeboren sind. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen nachgehst mit deinem Geist und dass du es tief in ihr Herz hineingräbst, dass sie wirklich kommen, dass sie den Ruf hören und annehmen. Ich möchte Dank sagen für diese Gemeinde, Herr, an diesem Ort. Danke, dass sie klar und treu immer wieder an deinem Wort geblieben sind, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du sie dafür segnest, dass du ihnen auch hilfst, dass sie weiterhin so gehen können, dass sie bleiben an dir und deinem Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du sie zum Segen und Zeichen setzt hier in Heiden, dass durch ihren Dienst noch viele erreicht und gewonnen werden können, auf das auch sie zum lebendigen Glauben finden. Möchte ich bitten, Herr, schenke du diesem Ort Heiden Erweckung, dass Menschen, die noch ferne von dir stehen, dass sie erreicht werden mit deinem Evangelium und zum lebendigen Glauben finden. Wir wollen dir Dank sagen, Herr, dass immer noch Gnadenzeit ist, dass wir immer noch rufen dürfen und dass wir dein Wort frei und unverboten haben dürfen. Dafür loben wir dich, Herr, dafür preisen wir dich. Und wir wollen dir Dank sagen, dass wenn wir an diesem deinem Wort und an dir bleiben, dass wir dann der Einst bei dir sein werden im himmlischen Jerusalem. Danke für diese Perspektive, die du unserem Leben gegeben hast. Gelobt und gepriesen seist du darüber. Herr, und so wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. und sprechen gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.